Ihr Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Ja, guten Tag, liebe Zuseher und Zuhörer bei einer neuen Ausgabe von Installateur TV. Ja, heute bin ich wieder in meinen Dortkosten im Enstal und auf der anderen Seite in Ulm, das ist jetzt gar nicht so weit entfernt, habe ich einen wirklich speziellen Gast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Professor Rademacher.
Grüße Sie, freue mich.
Für die, die Sie noch nicht kennen, die den Podcast noch nicht gesehen haben, stellen Sie sich kurz einmal vor, wer ist der Herr Dreifach-Doktor Professor Franz Josef Rademacher?
Gut, ich bin ein Mathematiker, ein Ökonom und sehr stark auch in weltökonomischen Fragen aktiv und beschäftige mich als Mitglied des Club of Rome seit Jahrzehnten mit den globalen Entwicklungen. Und da geht es um die Überwindung von Armut, da geht es um biologische Vielfalt und alles, was mit Energie und Klima zusammenhängt.
Und genau das ist auch ein Thema. Ich habe mir so einen kleinen Spickzettel gemacht, wie immer. Nur wir haben am Anfang schon geredet und eigentlich will ich es gleich vorab nehmen, wo Sie gesagt haben, Herr Bachler, es hat sich einiges getan. Es war ja von 11. bis 23.11. in Baku in Aserbaidschan die UN-Weltklimakonferenz. Was war das Ergebnis? Was gibt's da Neues? Was gibt's da zu berichten, was, sage ich, für uns, auch für die Menschheit, für Klima, aber auch Energie wichtig ist?
Ja, also Baku wurde ja in unseren Medien eher schlecht geredet, weil das ein Ölstaat ist. Und dann sagt man, ja, was will man denn von denen erwarten? Es ist aber Bemerkenswertes passiert. Und das Wichtigste ist, dass die internationale Staatengemeinschaft entschieden hat, dass die finanziellen Zuwendungen für die Entwicklungs- und Schwellenländer zur Adressierung der Klimaproblematik von 100 auf 300 Milliarden erhöht werden soll, bis 2035. Das ist ein gigantischer Sprung.
Was wird da gemacht und was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die nächsten Jahre und Jahrzehnte?
Gut, diese Länder, die sollen ja alle nach UN-Position ihren Wohlstand massiv erhöhen, bei gleichzeitig wachsender Bevölkerung. Dieses Phänomen ist am stärksten in Indien zu beobachten. Die haben mittlerweile die größte Bevölkerung auf der Erde, die haben China schon bei weitem überholt und haben 6-7% Wachstum. Und alle diese Länder müssen nach UN-Position ihre CO2-Emissionen nicht reduzieren. Das ist bei uns gar nicht bekannt. Die müssen nur ihre Energieeffizienz erhöhen, dürfen aber ihre Emissionen erhöhen. So wie das die Chinesen schon immer tun, weil die eben die Armut überwinden müssen. Wenn wir jetzt wollen, dass diese Länder ihre Emissionen reduzieren, obwohl sie gar nicht müssen, dann kann das ja nur gehen, wenn man sehr, sehr viel Geld dafür zahlt, ihnen zu helfen, dass sie ihre Emissionen reduzieren, obwohl sie ihren Energieverbrauch massiv steigern.
Wer sind jetzt diese Länder, die wirklich da dabei sind und das auch mittragen?
Das ist die OECD, das sind wir, das ist die Welt der reichen Länder mit ungefähr 1,5 Milliarden Menschen. Das ist der reiche Block, etwa 45 Staaten. Alle Europäer, die Japaner, die Amerikaner, die alle bilden die OECD. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die Chinesen mit den Russen und den Ölstaaten. Wir sagen immer, das ist der China-Club, das ist der zweite Block. Die brauchen keine Hilfe, die helfen aber auch niemandem anderen. Die sind sozusagen ein neutraler Posten in der Thematik.
Ja.
Und dann kommen die Entwicklungs- und Schwellenländer, das sind etwa 140 Länder. Und diese Länder, wie gesagt, die dürfen ihre Emissionen erhöhen. Und wenn wir wollen, dass die ihre Emissionen absenken, dann wird das teuer. Und nur wenn wir das machen, haben wir irgendeine Chance, das Klimaproblem zu lösen.
Wie wird hier eine Lösung angepeilt, um einerseits Wohlstand zu schaffen, verbunden natürlich mit Fairness auch, was ja extrem positiv ist, und zum anderen aber auch die Klimaproblematik irgendwo in den Griff zu bekommen?
Also gedanklich sind die neuen Erneuerbaren, das ist etwa die Hälfte der Miete. Aber die andere Hälfte, das müssen Energien sein, die präzise steuerbar sind. Und da gibt es zwei Welten. Das eine, das ist nuklear. Und nuklear hat ja eine große Renaissance die letzten paar Jahre gesehen. Und das andere ist alles Fossile mit Carbon Capture. Also Kohle, Gas, Öl, aber CO2 abfangen. Mhm. Und dieses Thema kam auch in Baku erstmalig indirekt in die Abschlusserklärung. Bisher hatte man immer gesagt, wir müssen raus aus den Fossilen. In Baku, da hat man nur noch diskutiert über die fossilen Emissionen. Das heißt, die fossile Energie ist nicht das Problem, wenn sie keine fossilen Emissionen erzeugt. Also wir müssen gucken, dass es keine fossilen Emissionen gibt, was nicht bedeutet, dass wir keine fossilen Energien nutzen. Und da hat Baku eine weitere wichtige Entscheidung gebracht, nämlich eine Entscheidung über den Artikel 6.4 des Paris-Vertrags. In diesem Artikel geht es darum, wie Nord und Süd kooperieren können, womit also gemeint ist, wir fangen zum Beispiel CO2 im Süden des Globus auf, durch zum Beispiel gigantische Aufforstprojekte. Ja. Die Länder im Norden dürfen diese CO2-Emissionen bei sich verrechnen, wenn sie das alles bezahlen. Also mit anderen Worten, man generiert große Geldflüsse von den reichen Ländern zu den armen Ländern. Die fangen ganz viel CO2 ab. Einen Teil davon dürfen wir uns zurechnen, weshalb wir nicht für unglaublich viel Geld bei uns einsparen müssen. Wir haben in Deutschland Aktivitäten, da zahlen wir für eine Tonne CO2 200 Euro, um sie einzusparen. Das große Porsche-Projekt in Chile, das mit Direct Air Capture arbeitet, das holt das CO2 direkt aus der Atmosphäre. Da muss man ungefähr 1000 Euro pro Tonne CO2 rechnen. Wir können mit Aufforstungen im Süden eine Tonne CO2 einsparen für 30, 40 Euro. Das heißt, viele, viele Dinge werden viel, viel preiswerter, während man gleichzeitig dem Süden hilft, sich zu entwickeln. Und das sind die Strategien, die man eigentlich verfolgen müsste. Und in Baku wurde die große Entscheidung getroffen, dass dies alles zulässig ist. Das Problem ist jetzt, dass das jetzt Nationalstaaten miteinander vereinbaren müssen, dass sie das so tun wollen. Und beispielsweise wird es von deutscher Seite vollkommen blockiert. Und dann sagt man, das ist Freikauf. Wir dürfen uns nicht freikaufen. Wir müssen unser CO2 hier abfangen. Das ist aber bei einem globalen Problem, vor allen Dingen, wenn es um viel Geld geht, eine völlig absurde Position.
So wie Sie das schon sagen, was mir auch ein bisschen Hoffnung macht in dieser Richtung, ich meine, ich habe Norwegen da in Europa in Erinnerung, die ja, so ich das Recht habe, sogar, sage ich, Europa angeboten habe, über Pipelines oder wie immer, das CO2 abzunehmen und bei sich zu bunkern oder so ähnlich. Also auch zu einem Preis, der okay ist. Ich weiß nicht, hat sie da, wir haben ja in Europa bereits ein Exempel. Warum ist das im Rest von Europa noch nicht möglich? Gibt es da Ansätze, wo da Fortschritte sind?
Also das ist bei uns in Europa schon sehr weit entwickelt. Das machen nicht nur die Norweger. Das machen auch die Briten. Das machen auch die Dänen. Und die bieten das auch anderen an. Das macht natürlich jeder, der alte Öl- und Gasfelder hat. Weil der kann das CO2 in seinen alten Öl- und Gasfeldern bunkern. Bei uns in Deutschland war bis vor kurzem das Problem, dass sogar der Export von CO2 verboten war. Also wir durften das CO2 nicht bei uns irgendwo hin tun, wir durften es aber auch nicht exportieren. Und damit wollte man unsere Leute natürlich in die Lösungen zwingen, die in Deutschland eben propagiert werden, die alle so vom Typ Klimanationalismus und All Electric sind. Aber in Europa sind wir da viel weiter. Und das ist auch ein sehr interessantes Thema für den Wasserstoff, auf den ja so viele hoffen. Der Champagner der Energiewende im Prinzip unbezahlbar. Das liegt aber nur daran, dass wir dauernd über den sogenannten grünen Wasserstoff reden. Und das ist ein Wasserstoff, der wiederum über Elektrolyse auf der Basis von erneuerbarer Energie entsteht. Das heißt, das ist ein Wasserstoff, der das Monopol der erneuerbaren Energien noch forciert, indem auch der Wasserstoff nur über die erneuerbaren Energien geht. Also man muss mal erst die erneuerbaren Energien haben, dann kann man auch noch den Wasserstoff haben, der dann aber unbezahlbar ist. Es gibt eine Alternative auch für Wasserstoff, das ist der blaue. Den macht man aus Gas und fängt das CO2 ab. Und die Deutschen sind da auch wieder an der Mogelpackung. Also am liebsten ist ihnen, wenn die Norweger ihr Gas aus dem Boden holen und direkt schon in Norwegen das CO2 abfangen und es auch gleich wieder runter tun. Und dann kann ich in Norwegen einen blauen Wasserstoff erzeugen. Und wenn ich dann noch erkläre, der sei klimaneutral, obwohl er ja kein Elektrolyseur-Wasserstoff ist, dann kann ich mir aus Norwegen einen angeblich doch grünen Wasserstoff importieren, der aber ein aus Gas produzierter Wasserstoff ist und der nur deshalb funktioniert in der deutschen Leseart, weil alles, was man dreckig findet, ist bereits in Norwegen erledigt.
Das klingt ja ähnlich, muss ich sagen, wie mit dem Strom, mit der Abschaltung der Kernkraftwerke, der dann von woanders geholt wird. Aber ich habe auch hier einen Spruch vom letzten Mal nur in Erinnerung. Egal welche Entscheidungen sind, es wird sich sowieso so wenden, wie es, so ähnlich habe ich im Kopf, so wie es eigentlich machbar ist. Und dass das Ganze mit All Electric und den Drumherum nicht funktioniert, ich glaube, das haben wir in den letzten Monaten oder Jahren die Leute gesehen durch einige Dinge. Ich erinnere ja auch, wo man inzwischen schon anmahnt, dass man die Wärmepumpen runterfährt zu gewissen Tagen, weil nicht genügend Strom da ist. Was mich einfach interessiert, wenn wir ein bisschen auch auf das Thema kommen der Lösungen, ja. Wir haben synthetische Kraftstoffe, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen auch, ja. Über das Methanol, ja. Das ist doch auch eine Riesenchance, was man nicht außerhalb in Zusammenhang mit dem Thema bringen darf, sondern ist ein ganz wichtiger Bestandteil, glaube ich, auch dieser Lösung, oder?
Ja, klar. Und Sie hatten ja eben auch schon mal das Ethanol erwähnt. Weil das ist das Beispiel, das wir alle kennen und das schon funktioniert. Das heißt, die Brasilianer produzieren das Ethanol aus dem Zuckerrohr. Deshalb ist das Ethanol ein klimaneutraler Kraftstoff, mit dem ich ein Auto so ähnlich wie Diesel fahre. Und das ist klimaneutral. Und die Frage ist, gibt es Ähnliches? Wir haben jetzt erlebt bei uns, dass der Kraftstoff HVO, der überall in Europa schon länger zugelassen ist, auch in Österreich.
Für die LKWs, glaube ich, gell?
Genau, der kommt aus Altfetten. Und mit dem kann man die LKWs betreiben, statt auf den, ich sag mal, hirnrissige Idee zu kommen, LKWs mit 5 Tonnen schweren Batterien auszustatten. Also nach langer Mühe ist jetzt der HVO-Kraftstoff auch in Deutschland zugelassen und er ist, wenn man so will, ein synthetischer Kraftstoff. Er ist eine Alternative zu einem Kraftstoff, mit dem ich Verbrenner betreiben kann, aber klimaneutral, weil sie über diesen biologischen Weg mit den Fetten entstanden sind. Natürlich ist die Traumlösung, dass wir im Zweifelsfall ein Methanol herstellen und dieses Methanol, wenn es verbrannt wird, erzeugt CO2. Dieses CO2 fängt man am besten über Kompensation im Süden des Globus ab. Und dann würde man für sein CO2 im Süden bezahlen. Und der Süden braucht dringend Geld. Und wir könnten uns synthetische Kraftstoffe in beliebigem Umfang generieren und könnten zum Beispiel mit Methanol fahren, was nicht anders ist, als wenn ich mit Benzin und Diesel fahre. Und wenn ich das so mache, dann kann ich mein Tankstellennetz weiter benutzen, ich kann all meine Fahrzeuge weiter benutzen, ich kann die weltweit weiter benutzen. Und was ich eben tun muss, ist im Süden des Globus bezahlen. Und dort hole ich mit Nature-Based Solutions das CO2 aus der Atmosphäre.
Ich gehe wieder auf dieses, ja, ich sage auch Champagner dazu, auf dieses Methanol, was ja auch Teil dieser Lösung ist. Kann man da auch sagen, was die Kosten von so einer Produktion von dem Methanol gegenüber von den herkömmlichen Treibstoffen sind, Diesel, Benzin, das wäre eine optimale Lösung, wenn man so schaut. Und vor allem, wir haben ja, wie Sie letzte Mal gesagt haben, ich glaube 1,3 Milliarden Kraftfahrzeuge, die nicht verschrottet werden müssten. Ne?
Also Methanol als Ersatz für zum Beispiel Benzin oder Diesel kostet nur, ich sage mal, geringfügig mehr. Dazu muss man aber wissen, dass die Kosten sowieso im Wesentlichen Steuern sind. Wir zahlen ja auf unsere Kraftstoffe unglaubliche Steuern. Und jetzt ist es ja zum Beispiel so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, für einen Liter 2 Euro zahlen, da ist da also über 1 Euro Steuern drin. Und sagen wir, die eigentlichen Kosten sind ja nur 1 Euro. Und wenn ich jetzt diesen 1 Euro auf 1,50 Euro erhöhen muss, dann ist doch die Frage, ob ich die Mehrwertsteuer und alles das proportional auch noch obendrauf tue, sodass also die Erhöhung in den Produktionskosten sich auch noch wieder in eine dramatisch erhöhte Besteuerung niederschlägt. Oder ob ich sage, ich bleibe bei der bisherigen Steuer und dann komme ich nicht aufs Doppelte, sondern ich komme zum Beispiel in die Richtung von 2,50 Euro. Na, wenn ich ohnehin 2 Euro gewöhnt bin, dann ist ja 2,50 Euro wirklich nicht dramatisch. Also mit anderen Worten, der Weg in diese synthetischen Kraftstoffe, der ist ohne weiteres bezahlbar.
Wenn ich auf meiner Elektrizitätskarte, ich weiß nicht, wie diese App schaue, dann sieht man ja dort, wo Kernkraftwerke sind, Frankreich und so, das ist CO2 absolut okay, grün, wenn ich nach Deutschland gehe. Wird schon nicht mehr so lustig, ja, mit Kohlekraftwerken etc. Und wenn ich mal nach Polen gehe, ist dann ganz finster. Ja. Ich sage also, was hindert Deutschland daran, jetzt wirklich, wo sie mit sehr viel Kohlekraft auch noch arbeiten, wirklich Carbon Capture zu machen, zu sagen, die Entscheidung, wir machen das jetzt. Sind das die Grünen? Ist das die Politik? Was ist da zu tun? Weil es ist möglich. Ja.
Dahinter steht ja die Philosophie des All Electric. Man könnte viele unserer Probleme lösen, wenn man sagt, wir bauen jetzt die Erneuerbaren nur noch vorsichtig aus. Also wir sind bei etwa 50%. Wir erhöhen noch das Stromvolumen. Dann können wir die Erneuerbaren auch erhöhen, dass wir so immer etwa bei 50% bleiben. Aber das bedeutet, dass der Zuwachs an grüner Stromenergie begrenzt ist. Es begrenzt auf etwa 50% des Stroms. Den Rest machen wir zum Beispiel mit Gaskraftwerken, bei denen wir CO2 abfangen. Dann sind wir sofort klimaneutral. Und dieser Weg ist sehr viel preiswerter. Und das ist der Weg, den wir gehen sollten. Wir machen was anderes. Wir sagen, ja, für den Fall, dass das mit der Sonne und dem Wind gar nicht klappt, da sollen unsere Gaskraftwerke, die sollen mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Also deshalb sollen wir die Kraftwerke H2 ready bauen. Das bedeutet aber zum Schluss, dass wir unseren kostbaren Champagner nehmen und mit dem Champagner machen wir nichts anderes als ihn verbrennen. Das ist so ungefähr das Unsinnigste, was man machen kann. Vor allen Dingen, weil ja dieser Wasserstoff selber enorm viele Probleme bereitet. Der ist ganz schwer zu handeln, der ist enorm flüchtig, der ist schwer zu speichern. Wenn er in die Atmosphäre geht, ist er ein indirektes Klimagas. Also vernünftigerweise würde man davon die Finger lassen, aber auf gar keinen Fall würde man dann diesen Champagner verwenden, um nichts anderes zu machen, als ein Kraftwerk zu betreiben.
Wo denken Sie, befinden wir uns in den nächsten Jahren? Könnte es trotzdem irgendwo eine Zukunft gehen? Weil momentan ist ja der Blick von vielen Menschen durch die Irritation fast aussichtslos, sage ich mal. Ja.
Lösungen, die wir zum Beispiel in unserem gerade publizierten Buch All In im Murmann Verlag ja sehr gut beschrieben haben, diese Lösungen verlangen eben vor allen Dingen globale Kooperation und eine Konzentration auf preiswerte Maßnahmen. Also wenn wir mit dem Klima voll gegen die Wand fahren, dann haben wir sowieso keine Gewinner. Dann haben wir erst einmal ein furchtbares Desaster. Um dieses Desaster zu verhindern, müssen wir kluge Dinge tun, wie zum Beispiel dafür sorgen, dass der Krieg in der Ukraine endet, damit wir nicht endlose Mengen Geld in einem Orkus versenken, in dem letzten Endes nur zerstört wird und in dem junge Leute sterben. Das ist ja keine Perspektive. Also man muss überlegen, wie mit Veränderungen territorialer Verhältnisse, aber auf der anderen Seite auch mit Vorteilen für die Ukraine, man zu einer Lösung kommt. Und Ähnliches muss in Israel passieren. Und das alles ist ja nicht ausgeschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die neue Führung in den USA an dieser Stelle hilfreich sein wird. Mhm. Wie das in Bezug auf andere Probleme ist, weiß ich nicht. Wir müssen das einfach abwarten.
Wenn ich Sie zum Schluss noch fragen darf, ja, vielleicht drei Dinge, wo Sie sagen, das wäre jetzt wichtig, dass es passiert in Deutschland, in der Welt. Welche drei Dinge aus dem Bauch raus, Herr Professor, wären das?
Wir müssen unbedingt in die globale Kooperation und wir müssen in die Größenordnungen von Baku. Also wir reden über globale Transfers, die weit jenseits von 1 Billion liegen, also weit jenseits von 1000 Milliarden pro Jahr. Damit wird die Energiezukunft der ärmeren Länder, wenn wir es richtig machen, klimaneutral. Der Zuwachs kann klimaneutral bewältigt werden. Das ist das Anliegen. Das zweite große Anliegen ist, dass wir unbedingt die Möglichkeiten von Artikel 6.4 nutzen, also die globale Kooperation in der Verrechnung von CO2, das, was man immer als Kompensation bezeichnet hat. Das ist kein Freikauf, sondern ist eine kluge Art der Arbeitsteilung, bei der viel Geld in den Süden fließt und wir unsere CO2-Probleme zum Teil viel billiger lösen können als bisher. Das ist eine Art Win-Win-Konstellation. Der dritte Punkt, und der hat etwas mit diesen Kompensationsfragen zu tun, ist die Potenziale der Natur voll nutzen. Wir müssen drüber nachdenken, im Süden Aufforstung auf 1 Milliarde Hektar, Bodenverbesserung auf 1 Milliarde Hektar, konsequenter Schutz des Regenwaldes. Das alles ist möglich, aber das Interessanteste ist, das alles rechnet sich. Wenn ich den Boden verbessere, binde ich CO2. Das hilft mir beim Klima. Wenn ich den Boden aber verbessere, dann habe ich auch eine höhere Nahrungsmittelproduktion. Und dann kann ich die vielen Menschen ernähren und dann kann ich Wohlstand generieren. Und das alles müssen wir ja dringend tun, wenn wir mit dieser wachsenden Weltbevölkerung mit einer positiven Wohlstandsperspektive nach vorne wollen. Und das alles ist möglich und es ist nicht kompliziert. Wir müssen uns nur aus diesen nationalstaatlichen Programmen und diesem naiven Glauben an All Electric, da müssen wir raus und Kooperation positiv sehen.
Herr Professor, ich danke Ihnen sehr herzlich, auch für, muss ich sagen, für dieses Wachrütteln und für die Möglichkeiten, die es gibt, dass Sie die aufzeigen. Der Buchtipp noch, ich glaube All In heißt's, gell?
Ja,
kann ich nur empfehlen, ja, den Sie interessiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute, liebe Grüße nach Ulm von der Steiermark aus. Bleiben Sie gesund und ich wünsche mir, bleiben Sie weiter so aktiv. Ihre Funktion ist extrem wichtig für uns. Danke vielmals.
Ich danke Ihnen sehr, hat mir viel Freude gemacht. Alles Gute in die Steiermark. Also.
Dankeschön. Wiederschauen. Fürterner.
Wiedersehen.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.